Lieber Herr, nun liegt dieser Tag hinter uns. Wir haben viel Unnützes geredet, wir sind viel schuldig geblieben und dann wollen wir an diesem Tag innehalten und dich bitten, dass du zurechtbringst, was nicht richtig war. Und du musst uns auch frei machen von der Schuld, die mit uns geht. Wir wollen an diesem Abend dich aufnehmen und wir wollen im Frieden diesen Tag mit dir beschließen. Und rede zu uns, dass wir wieder erkennen, wie unser Leben vor dir neu wird und wie du uns führst und leitest. Amen. 1. Johannesbrief. Ich hoffe, dass Sie ihn finden mit seiner schwierigen Stellung im Neuen Testament. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 10. Ersten Johannes 1, Vers 5 bis 10. Das Leben im Licht. Wir haben ja die Kassette, dass der verhindert ist, das auch nachher sich noch anhören kann. Und unsere Bibelstunde soll ja auch immer eine Ergänzung sein. Die einen, die lieben mehr das Gespräch im Hauskreis, und die anderen lieben mehr das Hören und das Bietende hier. Das ist ja immer wieder so, wie es Ihnen gerade gefällt. Wir haben das letzte Mal betont, es geht hier darum, dass alle Verkündigung auf Jesus hinzielt. Das Leben ist erschienen. In ihm liegt alles, was wir im Evangelium hören. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Kinder müssen furchtbar lachen, wenn man ihnen die alte Geschichte von den Schildbürgern erzählt. Wir haben uns auch früher köstlich amüsiert und wir haben die Bilder stundenlang ansehen können, was diese dummen Bürger alles tun, als sie ihr Rathaus bauen und hat keine Fenster. Mich hat das als Kind am meisten gelächert, so wie Kinder nur lachen können, wie da einer mit der Mausefalle rumrennt und in der Mausefalle das Licht fangen will und das Licht in das fensterlose Rathaus tragen will. So kann man doch kein Licht hereinbringen, wo die Fenster fehlen. Aber so blöd ist das ja gar nicht, sondern so dumm machen wir es ja dauernd mit unserem Christenleben. Wir meinen immer, man könnte auf irgendwelche trickreiche Art die Finsternis und das Dunkle aus unserem Leben herausdrücken und herauspressen. Es ist ihre eigene Lebensgeschichte und die aller Christen, dass sie dauernd sich verschleißen in einem Kampf gegen die Sünde. Wenn man die Geschichten einmal hört, dass einer sagt, jetzt ringe ich schon 4 Jahre gegen meine Sucht und ich komme nicht an. Schildbürgerstreich. Ich kann nicht das Dunkel meines Lebens herauspressen. Genau das wollen die Schildbürger, die wollen aus ihrem Rathaus das Dunkle hinausdrücken und das Licht irgendwie hereinziehen. So geht das nicht. Wir haben ja alle in unserem Leben sehr viele Spuren der dunklen Finsternismächte und des Einflusses des Teufels. Und wie kommen Sie eigentlich mit diesen Schwachpunkten Ihres Lebens klar? Hans Brandenburg hatte das wichtige Büchlein geschrieben, Die Kinderkrankheiten des Glaubens. Und nach kurzer Zeit fällt ja ein Jungbekehrter in jene falsche Richtung, dass er nämlich anfängt, die Mängel seines Lebens und überall da, wo in seinem Leben noch Schwachpunkte sind und wo Sünde ist, mit Krampf zu bekämpfen. Und er sagt, jetzt will ich das einmal. Und das Blöde ist, dass man viel zu viel traut auf seinen Willen, auf seinen rigorosen Willen. Von daher kommt es, dass viele Christen so verkrampft, so verbittert sind, so zwanghaft. Und sie können dieses Problem immer nur neu entdecken. Man hört es heute in der Bibelstunde, man hat es schon oft gehört, wir haben beim Römerbrief darüber gesprochen. Man kann es nur immer und immer wieder sehen, neu entdecken und neu dagegen angehen, dass es falsch ist. Das nennt Paulus Gesetz. Das heißt, mit zwanghaften Maßnahmen, mit irgendwelchen rigorosen Prinzipien, irgendeine sündige Eigenschaft und eine Neigung bei uns bekämpfen. Ob sie gegen ihren Neid ankämpfen, gegen den Hochmut, gegen unreine Gedanken oder gegen andere Missstände in ihrem Leben. Es ist immer das Gleiche. Sie lügen sich zuerst vor, sie kämen weiter und sie kommen gar nicht weiter, sondern sie kommen im Glauben ganz weit zurück. Sie fallen zurück und sie erleiden Schiffbruch. Sie können mit irgendwelchen rigorosen Zwangsmaßnahmen in nichts die Macht der Sünde in ihrem Leben besiegen. Ist auch völlig falsch, wenn wir dann anderen den Rat geben, der Seelsorge sucht sie jemand auf und er sagt, wie kann ich denn von dieser Sache loskommen? Und sie sagen, du musst doch bloß wollen. Das ist doch Unsinn. Sie müssen doch eigentlich wissen, dass das gar nicht geht. Sie können diese Dinge nicht mit zwanghaften Maßnahmen unter Kontrolle bekommen. Es hat ja so großen Eindruck gemacht in unserer Gemeinde, als damals der Herr Taube erzählt hat von den Alkoholnöten. Ich werde immer noch gefragt, wo ist die Adresse, wo kann ich diesen Mann sprechen, der einfach gesagt hat, ich habe jahrelang geleugnet, dass ich hier schwach bin und es wurde erst dort in meinem Leben hell, jetzt was hat er gesagt, wo ich es vor Jesus gebracht haben, gewusst habe, ich kann es nicht lösen, er kann es nur lösen. Und das steht hier. Gott ist Licht. Und sie kriegen in ihr Leben nur Licht, wenn sie alles ins Licht Gottes bringen. Wahrscheinlich ist das der Irrglaube, den wir auch bei der Bekehrung nicht ablegen. Wir meinen immer, es sei doch nur ein Teil unseres Lebens geschädigt. Und wir nehmen nicht zur Kenntnis, dass wir so gottfern sind, dass alles an uns krank und schwach ist. Und erst wenn wir im Lichte Gottes stehen, ist unser Leben hell und neu. Und jetzt ist interessant, dass darum unser ganzes Christenleben immer dieses neue Umkehren braucht. Manche gehen ja dann so weit und sagen, ich muss mich dauernd bekehren. Das ist ein missverständliches Wort. Ich würde das nicht immer eine Bekehrung nennen, aber es gibt selbst im Christenleben neue Durchbrüche, wo einer sagt, ach, jetzt verstehe ich es. Wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Man kann das nicht oft genug erwähnen und darauf hinweisen, dass dies allein in unserem Leben Friede bringt. Das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus gehört haben, euch verkündigen. Gott ist Licht. Erst dort wird es in deinem Leben hell, wenn du ihn, das Licht des Lebens, aufnimmst. Und wir können immer nur auch am Ende dieses Tages mit allen Versäumnissen, mit aller Schuld, mit aller Befleckung und Fehlern, unrechtem Reden, unrechten Gedanken vor Jesus treten und das Licht aufnehmen, er ist Licht. Und sagen, Herr, bei mir ist kein Licht. Es gibt keine halbe Stunde oder keine Minute, wo ich nicht teilhabe in all den dunklen Dingen, aber ich will mich öffnen für das Licht und das Licht einlassen. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist gar nicht jetzt theoretisch, was der Johannes hier abhandelt, sondern berührt so direkt unsere eigene Not mit diesen ganzen Versäumnissen, mit der Schuld in unseren täglichen Verhaltensweisen. Das ist die Botschaft, Gott ist Licht. Warum war das für den Johannes eine so bestürzende neue Nachricht? Natürlich, weil für die Israeliten ja die strenge Befolgung des Gesetzes galt. Und erst wenn du die Gebote alle tust, dann wirst du weiterkommen. Nein, du wirst nicht weiterkommen. Hat Jesus sündigen Menschen zugesprochen, wenn du Jesus kennst, dann ist dein Leben hell geworden. Er will heute bei dir einkehren. Und das ist so einfach bei der Bekehrung. Aber bei vielen Christen wird es nachher wieder ganz zwanghaft, statt dass sie an dieser Freude dabei bleiben und sagen, du mit deinen ganzen Berufsnöten, mit den Spannungen deines Lebens, nimm jetzt doch wieder das Licht auf. Lass es rein, Jesus will heute bei dir einkehren. Das ist die Nachricht. Und es ist gar nicht komplizierter und schwieriger und es braucht gar nicht Vorbereitung, sondern nimm ihn auf und lass ihn ein. Er will bei dir sein. Gott ist Licht und er bringt das Licht in dein Leben. Nur wo Gott bei dir einkehrt, nur er kann zu dir herunterkommen. Du kannst nicht hochkommen, du kannst nicht die Finsternis aus deinem Leben heraustreiben, sondern du kannst ihn nur aufnehmen. Und das Licht scheint in die Finsternis, in das dunkelste Leben. Mir geht das immer wieder so, wenn man oft aus einer Fülle der Arbeit oder aus Missmut und Sorgen, aus Streit und Spannung und auch aus Unreinheit und Sünde kommt und dann wieder in seiner persönlichen Stille plötzlich merkt, jetzt will Jesus mein Leben verwandeln. Ist man oft ganz überwältigt, wie das geschieht. Jetzt kommt er und jetzt will er mich beschenken. Jetzt will er mich heiligen und in Dienst nehmen. So einfach ist das und das ist die Botschaft. Das wäre Vers 5. Die grundlegende Nachricht, er ist das Licht, er bringt das. Ohne Jesus hast du kein Licht. Ich würde jetzt eigentlich gern erzählen, man könnte viele Geschichten erzählen, wie wir das immer wieder erleben, wie Menschen ins Licht treten, zweifelnde, fragende Menschen plötzlich sagen, und ich habe es entdeckt. Einen Schlag wurde es in meinem Leben hell. Warum gibt es so viel grübelnde Christen in den Hauskreisen? Wird man ja schier verrückt. Wie viele in den Hauskreisen sitzen und problematisieren und sagen, aber das ist alles so kompliziert und so schwierig. Nein, in dem Augenblick, wo ich Jesus aufnehme, wird mein Leben hell. Und in dem Augenblick wird mein Leben neu. Und das geschieht unmittelbar. Da kommt ein Mensch, der ganz fern von Christus war, ruft ihn an, fängt an, so wie die Frau, sein Gewand zu berühren, in dem Augenblick sieht sie hell. Und wir erleben das immer wieder, wenn Menschen oft vielleicht ganz tastend in einen Gottesdienst kommen und plötzlich ganz beglückt nach Hause gehen. Wir erleben es an Krankenbetten, an Sterbebetten noch. Wir wissen, Menschen, ich kann glauben, ich verstehe das. Und ich habe nie geahnt, welcher Frieden in mein Leben kommt. Soweit klar. Jetzt kommt der zweite Punkt, Vers 6. Aber eine Warnung wird jetzt ausgesprochen, eine Warnung. Das Licht kommt in dieses Dunkle unseres Lebens, aber es muss jetzt auch eine Klärung erfolgen. Ich kann nicht dann gleichzeitig weitermachen und in der Lüge leben. Oder ich kann nicht mit falschen Beziehungen weiterleben. Wenn dieses Licht hineinleuchtet in unser Leben, dann ist das so zart, dass natürlich ich nicht fortwährend jetzt sagen kann, ich nehme überhaupt keine Rücksicht auf das, was mir Christus zeigt, ich lüge weiter, ich gebe meinem Eigenwillen Raum, ich lebe in meiner Selbstsucht und ich kümmere mich nicht um, was Gottes Wort mir sagt, dann drücke ich ja dieses Licht wieder weg. Im Nu wird dieses Licht auf die Seite geschoben. Das ist jetzt ja dieser wichtige Punkt. Was muss ich bei uns verändern und was muss ich tun? Ich darf natürlich nicht wieder der Dunkelheit so viel Raum in meinem Leben geben, dass das ganze Licht hinausgedrückt wird. Wir erleben das bei unseren jungen Leuten gerne, die ganz erfüllt sind, von der Freizeit zurückkommen, von den Entdeckungen, die sie gemacht haben, im Glauben erzählen können. Und dann auf einmal irgendwo zieht es sie durch Freundschaften und Beziehungen, die sie wieder haben, sofort wieder in konkrete Dinge hinein. Es ist sicher heute auch für viele Menschen, auch junge Menschen, es so, dass eine ungute Beziehung auch einfach in ihren Geschlechtsbezügen sie so lähmt und bindet, dass das Wort Gottes einfach nicht mehr wirken kann. Sie haben etwas erlebt, ganz offenkundig, aber nach 14 Tagen ist alles wieder weg. Weil sie so von ihren Gefühlen in Beschlag genommen sind, dass Gottes Wort nicht mehr wirken kann, das Licht hat keinen Raum. Das kann das Geld sein, das kann die Ehrsucht sein, das kann der Streit sein. Sie merken es ja auch, wenn Sie etwa in Ihrer Familie oder im Geschäft einen schwierigen Streit haben, wo Sie wirklich Menschen hassen, können Sie gar nicht mehr beten. Das Licht hat keinen Raum mehr. Und darum sagt hier Johannes, Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben und leben doch in der Finsternis, dann lügen wir. Und dann auf einmal erstirbt das, was wir entdeckt haben. Das Wort Gottes bleibt für uns blass und leer. Solche Menschen wenden sich nach kurzer Zeit wieder ab und sagen, ich habe die Nase voll von euch und ich habe auch nichts entdeckt. Dabei ging es ja gar nicht um uns. Aber von Christus hat er auch nichts entdeckt. Es gibt kurze Erfahrungen mit Jesus, aber es muss dann zu einer Änderung des Lebens kommen. Das heißt, ich muss doch mein Leben ordnen, weil Christus das Licht nicht mit der Finsternis Gemeinschaft haben kann. Wenn Sie die Stelle einmal aufschlagen, 2. Korinther 6, Vers 14, die meisten, die diese Stelle lesen, fragen immer wieder, darf ich mit Ungläubigen zusammenleben? Das meint Paulus nicht. Man soll nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen, in einem gottwidrigen Sinn zusammenarbeiten. Ihr könnt nicht Geschäftspraktiken machen, die unrecht sind. Mit Ungläubigen könnt ihr das vielleicht ohne Gewissensbedenken tun. Ihr könnt es nicht. Ihr dürft nicht ungute Geschäfte machen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? In unserem Leben müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Entdeckung des Lichtes im Nu wieder verfinstern lassen. Und da ist es dem Johannes so wichtig, dass unsere Verhaltensweisen geordnet werden und ins Licht kommen. Ich weiß auch nicht, wie wir das verbessern können, dass wir auch das Gespräch immer wieder anbieten. Das hilft dann einmal. Beim einen sind es Probleme in der ehelichen Beziehung. Beim anderen sind es Probleme mit dem Geld und beim anderen sind es Probleme mit Menschen, mit denen er nicht im Frieden leben kann. Sie müssen das ordnen, sonst geht in kurzer Zeit ihr Glaubensleben wieder kaputt. Und sie sind wieder blind wie vorher. Sie können nicht in dieser Lüge leben, das geht bei keinem, dass er über längere Zeit hinweg das tun kann. Es gibt allerdings in den Gemeinden, das kennen Sie auch von Ihrer Erfahrung, gibt es natürlich ein paar ganz hartnäckige Leute, die das wirklich können. Es gibt Leute, die wirklich in einem ganz verdeckten Leben das tun und man fragt sich, wie das geht. Aber ich glaube nicht, dass sie im Licht viel entdecken. Es ist dann sicher auch nur ein sehr verknöchertes Christentum, die gleichzeitig Ungerechtigkeit leben oder andere quälen und leiden lassen oder Unrechtes tun. Sie können nicht im Glauben Durchblicke haben und gleichzeitig in der Sünde leben. Und darum hängt das sehr eng zusammen, Glaubenserkenntnis und unser praktisches Leben. Und wir sollten immer dran denken, in dem Augenblick, wo Jesus mir was erleuchtet, will er mir natürlich auch einen ganz neuen Blick für mein Menschsein geben. Wie ist mein Reden? Wie ist mein Denken? Wie ist meine Stellung zu meiner eigenen Ehre? Wie ist mein geschlechtliches Verhalten? Ist das nach den Ordnungen Gottes? Andernfalls wird das, was ich entdecke vom Licht, von dem Durchblick des Glaubens, wieder zugedeckt und finster. Zweiter Punkt. War das also, wir können das nicht einfach auf der Seite liegen lassen und sagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Das geht nicht. Dritter Punkt. Wie werden wir unser Leben verändern? Wie können wir das jetzt neu machen? Im Licht wandeln. Wir haben vorhin gesagt, dass man das Finstere nicht herausdrücken kann. Da gibt uns jetzt Johannes einen ganz einfachen Tipp und sagt, du kannst das nur vor Jesus bekennen. Wenn ich jetzt zurückdenke auf über 25 Jahre meines Lebens, wo ich als Verkündiger tätig sein kann, dann hat mich jedes Mal überrascht, wie befreiend das war, wo Sünde, und wenn es nur unter vier Augen war, Sünde vor Jesus ausgesprochen wurde als Sünde. Ich weiß, wie manche jahrelang drum rumgegangen sind und sagen, ich kann das nicht bekennen, das ist mir peinlich und das ist mir schwer. Und das sind freudlose Christen, die verkrampft waren. Doch niemand erfährt das doch. Es geht doch nur um ein Bekennen vor Gott. Sie dürfen es auch für sich allein tun, aber wenn Sie keinen Frieden finden, dann suchen Sie irgendjemand auf und ich biete es Ihnen noch an. Und Sie haben es beim Reiser wieder gehört, wie wir ihn zum Schweigegebot verpflichtet haben, dass es vor Gott bekannt wird. Und in dem Augenblick, wo Sie etwas bekennen vor Gott als Schuld, die Sie reut und die Vergebung Jesu zugesprochen bekommen, kommt eine solche Befreiung ins Leben. Und all die, die das erfahren haben, können es doch sagen, dass gerade das Zwanghafte, das in ihrem Leben drin war, dass ich komme gar nicht davon los, sie in diesem Augenblick verloren haben. Das war sogar gerade immer wieder die Bindung, die sie notvoll an diese alte Sache festigt, dass sie immer wieder in dem selber befreien wollen drin verstrickt waren. Und da, wenn man es wirklich macht, hört, Jesus hat dir vergeben. Weg. Von dem Augenblick war es einem so leid und man wollte es gar nicht mehr. Und es hat uns dann gar nicht mehr versuchen können. Wenn wir es bekennen, dann kann das Blut Jesu uns reinmachen von aller Sünde. Reinigung kann nicht geschehen, noch einmal durch irgendwelche Vorsätze, die ich habe, sondern merkwürdigerweise die falsche Tat meines Lebens wird nur weggenommen durch das, was Jesus für mich erlitten hat. Getragen hat. Und ich kann es nur zusprechen, sagen, du bist frei durch das, was Jesus getan hat für dich, darf dir die Vergebung zusagen. Jetzt muss ich nochmal ein Wort zur heutigen christlichen Verkündigung sagen. Spielt ja heute eine große Rolle, dass Christen immer wieder meinen, sie müssen auch die Missstände ans Licht ziehen, politische Missstände in Südafrika oder in der Wirtschaft oder sonst wo. Wird irgendwo falsch. Wir wollen über die Missstände und die Sünden, die geschehen, so reden, dass Menschen frei werden. Sicher ist es auch gut, dass man irgendwo einmal sagt, dass es auch Vergebung für Fehler und Sünden im Dritten Reich gibt, Versündigungen an anderen Völkern, auch im Kriegsgeschehen. Aber das ist ja nicht alles, sondern es geht ja heute um jeden Menschen. Darum muss unsere Verkündigung immer wieder und wir im Hauskreis oder wo sie sind, wir müssen von Sünde reden. Es ist ganz gefährlich, dass die Sünde kaum mehr vorkommt, der Verkündigung. Nicht, oder lachen die Teenager und sagen, was meinst du mit Sünde? Es geht ja nicht um irgendwelche läppischen Dinge, sondern um mein Leben gegen Gott. Leben gegen ihn, ohne ihn. Und das ist doch die grausige Realität, dass wir unser ganzes Leben ohne Gott gestaltet haben. Und wenn ich es ins Licht Gottes bringe und Vergebung empfange, werde ich rein von allem. Die ganzen Nöte dieser Welt, die uns belasten, hängen eigentlich nur mit der Sünde des Menschen zusammen. Dass es Hungernde gibt in der Welt, und dass es ausgebeutete und entrechtete Menschen gibt, sind alle nur mit der Sünde von Menschen zusammen, die alle ohne Gott leben und den Bruder neben sich nicht sehen. Und deshalb ist es so läppisch, wenn wir Weltverbesserung treiben wollen und meinen, wir können da große Pläne machen zur Welterneuerung, die geschieht dort, wo heute Menschen vor Gott Sünde erkennen und bekennen. Und wenn Sie wissen wollen, was die beste Ehetherapie ist, ist Vergebung der Sünden. Und wo zwei Leute miteinander täglich voreinander auch sagen können, mir ist das leid, ich habe dir heute Unrecht getan. Da ist der Grund zu einer harmonischen Ehe gelegt. Und wo man das nicht kann, ist die Hölle. Es ist schlimm, wenn zwei perfekte Menschen heiraten, die sagen, Sünden ist für mich keine Realität, die nicht darunter leiden an ihrem Fehlverhalten. Die sagen, ich habe zwar ein paar Dinge, die sind nicht so ganz in Ordnung. Es geht um Sünde. Um Dinge, die Gott an mir hasst. Und wenn ich die gar nicht sehe und nicht empfindsam bin, wie wir vorhin sagten, dass ich ja keine halbe Stunde habe, ohne zu sündigen, wenn ich das gar nicht merke, dann kann ich ja auch meine Kinder nicht um Verzeihung bitten und meine Frau nicht bitten. Und erst wenn wir das sehen, können wir uns doch beugen vor dem Herrn und Jesus kann uns reinigen. Das demütigt doch uns nicht nur, sondern das macht doch unser Leben wieder neu. Und das eröffnet erst wieder die Gemeinschaft. Und das steht ja hier, das schenkt uns Gemeinschaft untereinander. Der Johannes erinnert daran, dass die schlimmste Not ja der Sünde ist, dass sie uns trennt von unserem Mitmenschen. Dass sie uns trennt von unserem Mitmenschen. Und es ist ja auch oft so, dass unter Christen die Gemeinschaft nicht sehr herzlich ist. Das kommt davon her, weil wir einander nicht wagen, unsere Sünden zu bekennen. Und wenn wir einander das erst sagen können, entsteht auf einmal sehr herzliche Gemeinschaft, weil keiner mehr sich höher dünkt als sein Mitbruder oder seine Mitschwester. Wir sollten ganz offen wieder darüber reden können. Und ich fand das so toll, wenn einmal einer nicht bloß große Erlebnisse erzählt hat von großen Wundern, die er erlebt hat, sondern auch, wie er über viel Schuld in seinem Leben erst zur Vergebung fand. Und das hilft dem anderen wirklich. Wenn Sie dem anderen das erzählen und sagen, so war es bei mir. Und ich habe das lernen müssen in meinem Leben. Und es ist wunderbar, wie Gott auch hier immer wieder Schuld aufdeckt und darum Gemeinschaft untereinander schenkt über den Fehlern, die wir haben. Man hat immer wieder die Waschmittelwerbung im Ohr, die da sagt, wäscht Poren tief rein, oder wie heißt es immer bei der Phosphat-Waschmittelindustrie, wäscht Poren tief rein. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus wirklich da, wo sie Sünde bekennen, vollkommen reinigt. Und anders kriegen sie nie auch notvolle Dinge in ihrem Leben unter die Füße. Das geht so weit, dass selbst Dinge, wo also Psychologen sagen, das ist so fest in unserem Charakter drin, diese miese Sache, dass die Vergebung Jesu selbst die schlimmsten Perversitäten heilen kann. Ich habe erlebt, wie Menschen mit zwanghaften Gebundenheiten frei wurden unter der Vergebung Jesu, in einer ganz schlichten Weise. Es kann sein, dass es noch einige Zeit zu schaffen macht, weil die Prägungen unserer Seele oft sehr tief sind, aber unter dieser heilenden Kraft auch der Seelsorge Dinge in unserem Leben sich lösen. Natürlich, wie will ich an der Sucht heilen können, als wenn ich sie als Sünde erkenne und dann bekenne und frei werde. Und das kann natürlich oft schon ins Krankhafte gehen, dass heute leben ja viele von diesen schrecklichen pornografischen Bildern, die leichtsinnig hineingegangen sind, sie kriegst nicht mehr los. Doch unter dem vergebenen Blut Jesu wirst du rein und frei. Und wenn es auch einige Zeit brauchen sollte, das wäscht porentief rein. Wenn ich sehe, das ist nicht schön, sondern das ist alles nur zerstörerisch. Das ist nicht die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Und das betrifft ja auch so viele falsche Beziehungen, die wir haben. Wenn man heute mit jungen Leuten redet und sagt, ach, was ist schon dabei, ich habe mit einem Mädchen geschlafen. Und sagt auch gleich aufgeregt, so, geht es um einen Schein? Sagt er, mir geht es nicht um einen Schein. Mir geht es um dein Wort. Wenn du einem anderen sagst, ich liebe dich, was ist deine Liebe? Ist das kündbar? Und wenn ich mal reden, was Liebe ist, Liebe ist überhaupt nicht kündbar. Und was lebst du da? Und erst wenn einer merkt, was ich hier in meinem Leben, in meiner Gefühlswelt niedertrample, die Gott mir doch als Gabe gegeben hat, dann kann ich ja gar nicht mehr lieben, wenn ich diese Gaben, die Gott mir geschenkt hat, so zerstöre. Und das betrifft doch jetzt nicht bloß junge Leute, das betrifft doch uns alle, die wir alle an allem sündigen. Und da gibt es viele Dinge, die ich ins Licht Jesu bringen muss. Und darum ist die Verkündigung von der Vergebung unserer Sünden eigentlich ein Punkt, deren jede Predigt hineingehört. Und wenn Sie vielleicht manchmal sagen, da hat irgendwas gefehlt, dann liegt das nicht daran, dass der in einer Verkündigung politisiert wurde oder so, sondern dass im Grund Ihre Not, die jeden Sonntag die gleiche ist, nämlich wie wird mein Leben vor Gott wieder neu an der entscheidenden Wurzel nicht gepackt wurde. Da, wo ich Vergebung empfange. Und auch unsere Verkündigung sollte so weit gehen, oder im Hauskreis, bis zu diesem seelsorgerlichen Dienst, den wir oft dankbar beim Abendmahl empfangen, dass mir zugesprochen wird, und jetzt vergibt dir Jesus alle deine Sünden. Nicht, weil das einer vor dir sagt, sondern weil in diesem Augenblick Jesus das tun will, auch ohne Brot und Wein, das hängt ja nicht bloß am Abendmahl, sondern er will mir jetzt durch sein Blut Reinigung zusprechen. Sie dürfen das Ihrem Mitchristen zusprechen, der zu Ihnen in einer großen Not kommt. Da sind die Spannungen zwischen den Generationen oder da ist mit den Kindern das Verhältnis völlig kaputt. Wie kann das neu werden? Nur indem ich zuerst einmal meine Sünde ins Licht Jesu bringe. Und so geschieht Erneuerung, so kommt das Licht in mein Leben. Und auch alte Schuld, die ich lange geleugnet habe, muss einmal weg. Und das ist dann wunderbar, wie die Gemeinschaft der Christen entsteht an dieser Stelle. Ich erinnere hier immer wieder an den Johannesbrief, gerne, weil das ein paar Mal vorkommt, an die ostafrikanische Erweckungsbewegung, die ja bis heute das so stark betonen. Für uns immer ungewohnt, wenn die ihre Sündenbekenntnisse machen. Das, sagen wir, wie machen die das im Gottesdienst, dass die oder im Hauskreis ganz offen vor den Sünden reden? Sie haben die gleiche Keuschheit, die wir haben, dass wir sagen, es gibt manche Sündenbekenntnisse, die wir nur in die Seelsorge tun. Es gibt auch Sündenbekenntnisse, die wir nur Männer vor Männer und Frauen vor Frauen tun, weil wir auch wissen, dass Gott uns Kleider gegeben hat. Sondern was sie so arg dort tun, ist die Versündigungen der Gemeinschaft. Die sprechen sie aus. Und das ist ganz wichtig. Sie wissen, wie etwa Gremien oder Familien auch belastet sind, wenn man eine Spannung hat. Da ist irgendwo was in der Familie geschehen und das muss auch wieder dort vor denen ausgesprochen werden. Ich habe gestern falsch gesprochen. Es tut mir leid und vergib mir. Und nur so können Familienverhältnisse wieder bereinigt werden, in der empfangenen Vergebung Jesu. Und oft ist es ja auch so, auch in der Ehe, dass das ja die Höhepunkte sind, wenn man vor dem anderen sagt, es tut mir leid, wie ich gestern war. Ich wollte das nicht. Und der andere sagt, und du, mir tut es auch leid, ich war auch nicht richtig. Und man lernt sich in einer Tiefe vor Jesus kennen, in der empfangenen Vergebung. Darum ist meine Meinung, dass nur gläubige Leute heiraten können, die ihre Sünde dauernd sehen und sich auch als sündige Menschen erkennen. Ich hoffe, dass es jetzt auch praktisch für Sie weiterführt und Sie jetzt auch Dinge in Ihrem Leben einmal weglegen, denn Sie sollen nicht dauernd mit einem Sündengefühl rumlaufen, gerade nicht, Sie sollen sie weglegen. Die Sünde ist nicht mehr das Thema, sie ist vergeben und endgültig weggeworfen. Und niemand braucht sie mehr vorholen, weil alles neu geworden ist. Und der Gedanke, als ob das Reden von der Sünde des Menschen einen degradiert, ist so dumm. Im Gegenteil, hier wird es endlich mal bewältigt und das ist nicht mehr das Thema eins unseres Lebens. Und das Böse darf uns nicht mehr regieren, es gibt was Neues, weil das Alte weggewaschen ist und nicht mehr vorkommt. Und in dem Augenblick, wo es bekannt ist, kommt es auch nicht mehr vor. Ich darf es Ihnen sagen, wenn Sie es nicht glauben, dass auch aus der Erfahrung aus der Seelsorge es tatsächlich so ist. Wo Bekenntnis geschehen ist, kommt es nicht mehr, meist lange nicht mehr hoch. Es gibt Fälle einer ganz langen Verhaftung, wo man sogar vielleicht sagt, ich muss zwei- oder dreimal das bekennen, weil ich einfach noch keinen Frieden finde. Aber es sind ganz extreme Fälle. Es ist so wunderbar, wenn man sich durchringt und sagt, ich habe es ins Licht Jesu gebracht, dass ich frei werden darf. Es muss keine Aussprache sein. Wir haben keinen Beichtzwang. Sie dürfen es direkt zu Jesus bringen, aber wenn Sie keinen Frieden finden, dürfen Sie es und sollen Sie es zu einem Bruder oder zu einer Schwester tragen und wissen, er macht Sie frei durch das Blut Jesu. Da empfange ich es und darf das wissen und glauben. Das ist das Größte, was hier geschehen kann. So wird mein Leben neu. Das gilt jetzt für alle Probleme, die wir haben, Spannungen, Nöte unseres Lebens, für Prägungen mit der Sünde durch die Vergebung, zugesprochene Vergebung, durch das, was Jesus für mich tat, werde ich frei. Und nun eine gefährliche Irreführung, das müssen wir noch behandeln, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Warum sagt man das manchmal? Wir sagen das manchmal, weil wir uns genieren. Eigentlich merkwürdig, vor Menschen sollte es uns gar nicht schwerfallen, Sünde zu bekennen. Vor Gott sollte es uns schwerfallen, denn Gott ist perfekt, bei ihm ist keine Finsternis. Aber es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat. Und es wird wahrscheinlich keinen geben, der nicht auf all den Feldern wenigstens in Gedanken gesündigt hat. Da macht Jesus gar keinen Unterschied. Und der Hass gegen den Bruder und alles, selbst ein Mord kann nicht etwas sein, was uns bedrückt, weil wir alle in unseren Gedanken so viel hässliche Dinge haben. Aber wir scheuen oft davor zurück, weil wir das nicht richtig verstehen. Und darum sagt der Johannes, das ist eine ganz schlimme Not, wenn wir uns selbst betrügen und nicht in der Wahrheit leben, denn so kriegen wir es nicht los. Und wie lang plagt man sich mit Dingen herum, die uns dann gerade darum binden? Wir können, und das finden Sie auch, dass Christen gar nicht mehr den natürlichen Zugang zu all den Gaben der Welt bekommen. Wenn ich am Sonntag gesagt habe, viele mauern sich in Höhlen ein, dann ist es diese Versuchung, das alles von sich fernzuhalten, weil sie nie mehr durch die Heilung der Vergebung einen natürlichen Bezug zur Schönheit bekommen, sondern immer nur von den Wunden ihres Lebens her denken. Eine gefährliche Irreführung, eine Selbstverführung. Man kommt angeblich ins Licht und kommt doch nicht. Man lügt sich was vor und man muss ja, weil man stolz bleiben will und im Hochmut und heuchelt, muss man ja das Licht irgendwie abblenden. Und dann ist das Nächste, unser Vorrecht. Wir haben das Wissen, dass jedes Mal, wenn wir kommen, und darf ich wiederkommen mit der alten Schuld, die Vergebung uns immer wieder gilt. Es gibt es bei niemand sonst, das so unbegrenzt Gott vergibt. 7-mal, 70-mal und nochmal 1000 und milliardenfach. Ich darf immer wieder kommen mit der alten Schuld. Er ist treu und gerecht. Das ist sein Amt, dass er alles wegtut. Und das ist das Größte an Botschaft, was wir verkündigen können in der Welt. Das fehlt heute in unserer deutschen Christenheit. Und darum ist das geistliche Leben so lau. Ich glaube nicht, dass Heilungswunder und sonstige Dinge, wenn das fehlt, dass Sünde im Licht Jesu und im Blut Jesu weggetan wird. Das würde erneuern, da würde Kräfte ausgehen, da lebt die Gemeinschaft davon. Und dass wir aneinander schuldig werden, das kommt vor, aber dass wir es wieder reinigen und frei werden davon, das ist wichtig. Und dann der schwerste Betrug, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Da wird die Rettungstat Gottes rumgedreht. Warum das Wort Sünde für uns so ein schwieriges Wort ist, ich weiß nicht. Auch nicht die Verdrehung der Welt. Bin jetzt auch sehr betreten gewesen, wie ich gelesen habe auf Seiten, was in diesem schrecklichen Jesusfilm da kommt, der im November anläuft. Dieser schreckliche Film, der da Jesus zu einem sexuellen Wüstling degradiert. Und dann regt man sich auf und sagt, das ist eigentlich schlimm, was die Welt mit Jesus macht. Aber wir müssen aufpassen, das Schlimmste ist das, was wir mit Jesus machen. Dass wir, die wir seine heilenden Kräfte kennen, ihm nicht Raum geben, dass er uns erneuern kann. Und das wäre dann viel wichtiger und lass die Welt ihren Dreck machen. Wenn wir die reinigenden und heiligenden Kräfte darstellen, das ist viel stärker. Wir können nicht das Finsternis aus der Welt raustreiben. Die ersinnen lauter neue Perversionen und Schmähungen Jesu. Wir wollen im Lichte Jesu leben. Das Schlimmste ist, wenn gläubige Leute das Blut Jesu nicht wirken lassen. Und jetzt ist wichtig, dass unsere Lebensverhältnisse neu sind, dass ihr Gesicht leuchtet, dass sie fröhlich sein können, dass sie ihre Beziehungen wieder aufbauen und leben und dass sie aus Dankbarkeit leben. Und dass sie brechen mit dem Dunkeln in ihrem Leben und das in Ordnung bringen und sagen, ich bin frei und ich lebe fröhlich und ich kann nur danken. Auswirkungen eines Lebens mit Jesus, habe ich das heute überschrieben. Auswirkungen eines Lebens mit Jesus. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Und nicht als Zwang, sondern du darfst doch die alten Dinge wegtun. Gibt es eine Sünde, die sie befriedigen kann? Es kann keine 10 Mark unrechtes Geld geben oder Steuerbetrug, die sie glücklich machen. Kann eine Liebelei sie glücklich machen, die nicht klar ist im Lichte Jesu. Sie können nur in Beziehungen glücklich werden, die Gott heiligt. Gibt es einen Streit, wo sie sich wehren gegen eine Verdächtigung, die sie erkämpfen mit Drohnen, mit Schimpfen, kann doch nichts werden. Was nicht von Jesus empfangen, wird doch nichts Schönes in ihrem Leben gedeihen können. Bringen Sie das in Ordnung. Er will Sie heute Abend heilen und dann schlafen Sie ganz im Frieden. Das wünsche ich Ihnen.